Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Und wenn jemand sagt zu unserem, dann ist er meistens nicht allein. Hallo Caro.
Hallo Micha.
Wie geht es dir heute an unserem Tag des ersten Mals, dass wir einen Podcast zusammen aufnehmen?
Oh, ich bin total aufgeregt, gespannt und ich freue mich riesig, dass wir endlich hier zusammen über ein super tolles Thema sprechen können. Und zwar
Lizenz zum Reden, dem Podcast über die James Bond Filme. Und wir reden nicht nur generell über James Bond, heute werden wir über James Bond Jagd Dr. No reden. Ich meine, wir werden hoffentlich noch ganz viel über James Bond reden und ganz viel über die Sachen, die es mit uns angestellt hat über all die Jahre. Aber vielleicht kurz zur Frage, erinnerst du dich an deinen allerersten James Bond Film?
Leider nein. Ich habe schon sehr, sehr früh angefangen, James Bond zu schauen, und zwar mit meinem Vater an Sonntagen nachmittags. Nach dem Mittagessen liefen die alten Filme im Fernsehen und ich weiß einfach nicht mehr, welcher Film mein erster war. Ja.
Ja, tatsächlich. Sorry, ich wollte dir nicht ins Wort fallen, aber so geht es mir tatsächlich ähnlich. Ich habe lange überlegt vor diesem Podcast, ist das so? Kann ich mich dran erinnern?
Nein. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Kannst du dich dran erinnern?
Nee, tatsächlich nicht. Ich kann dir sagen, also ich werde es dir nicht sagen, weil ich nicht spoilern will, aber ich kann mich dran erinnern, natürlich bei welchem Film ich zum ersten Mal im Kino war. Ich kann mich an den ersten Moment im Kino James Bond erinnern, ein anderer Darsteller, ein anderer Film, wo ich dachte, heilige Scheiße, ist das geil. Und ich kann mich daran erinnern an einen noch anderen Darsteller, einen noch anderen Film, wo ich dachte, das ist nicht mein James Bond.
Ja, spannend, spannend.
Gut, aber heute sind wir hier, um über Dr. No zu reden. James Bond jagt Dr. No. Der deutsche Titel, der Originaltitel tatsächlich nur Dr. No. Das Jahr 1962. Die Produktion, wie so oft, Salzman und Broccoli. Die Regie, wie in mehreren Filmen, Terence Young. Soll ich ein bisschen was erzählen, was vor diesem Film passiert ist?
Ja, bitte.
Alles klar. So, ein bisschen natürlich, das Ganze basiert auf einem Roman von Ian Fleming. Das ist der Roman Dr. No. Begonnen hat Fleming zu schreiben 1952, nicht an dem, sondern Casino Royale. Und zwar, so geht die Geschichte tatsächlich, er wollte kurz vor der Hochzeit sein wildes Junggesellenleben nicht ganz aufgeben und dachte sich, toll, ich arbeite ja im Secret Service, also schreibe ich einfach mal drüber, was so ein cooler Typ macht, wenn er in die Welt zieht. Und er fand James Bond. Und das Lustige daran ist, und also ich finde es lustig, ich weiß nicht, ob das so lustig ist, aber der Name James Bond ist tatsächlich der Name eines anderen Autors. Wusstest du das?
Nee, das wusste ich überhaupt nicht.
Ja, das liegt auch daran, dass das Buch jetzt nicht so wirklich bekannt ist. Aber die Geschichte, die Fleming erzählt, ist, er saß vor seiner Schreibmaschine, guckte in das Bücherregal und ihm fehlte so der Name. Und er ist so die Namen der Autoren der Bücher in seinem Regal entlang gegangen und er blieb hängen bei folgendem Buch. Birds of the West Indians von James Bond.
Das klingt echt nach einer ziemlich verrückten Geschichte.
Das stimmt. Also ich habe das Buch auch nicht gelesen, aber ja, daher kommt der Name James Bond tatsächlich. Dann ging's los. Genau, er hat jedes Jahr ein Buch rausgebracht, die waren super erfolgreich. Wie ist die Beschreibung, die ich gelesen habe? Vulgär und brutal, aber sehr beliebt. Genau. ja, Saltzman hat sich dann die Rechte gesichert, außer an dem Buch Casino Royale. Das erklärt vielleicht, warum das Buch tatsächlich nicht verfilmt wurde, zumindest lange Zeit nicht verfilmt wurde, bis sie dann die Rechte bekommen haben. Genau, bei der Produktion, also dem Start, wurden Namen gehandelt für die Rolle des James Bond von Cary Grant. Den hätte ich klasse gefunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, David Niven, das war der Favorite von Fleming. Der Schauspieler Richard Burton war im Gespräch und tatsächlich auch schon Roger Moore. Sind es alle nicht geworden. Spoiler. Es ist geworden. Sean Connery, damals 31. Darsteller, der bisher noch nicht so viel gemacht hat. Broccolis Frau sagte, schau dir den mal an, der wirkt super. Er hatte sein Casting, die zwei Produzenten waren so, ja, okay, schon gut. Und die Geschichte, die dazu geht, ist, sie guckten aus dem Fenster, sahen, wie er die Straße unten überquerte nach dem Casting, über den Gehweg lief und die Leute ihm ausgewichen sind. Darauf sagte der eine zum anderen, es sieht aus, als ob er Eier hat. Und damit war es geboren, James Bond, Sean Connery.
Sean
So,
Connery.
Sean Connery, genau. Und dann der Inhalt, Dr. No. Ich gebe mal ganz kurz, wirklich sehr kurz wieder. Ja, spielt auf Jamaika der Film. Es verschwindet ein Kollege von James Bond, Strange Ways, und seine Sekretärin. Also man sieht schon, was passiert als Zuschauer, aber die Leute vor Ort wissen es noch nicht. Bond kommt hin, es gibt ein paar Versuche, ihn zu töten. Es wird schnell klar, Dr. No und die Insel waren im Zentrum von Strange Ways Ermittlungen. Mithilfe der CIA kommt Bond auf diese Insel, trifft dort auf Honey
Honey
Rider.
Rider.
Genau, trifft auf Honey Rider. Und ja, dann werden sie gefangen genommen und alles andere kann man sich angucken. So, Caro, wir haben den Film ja nochmal angeschaut, weil wir gedacht haben, es ist vielleicht eine gute Idee, ihn nochmal zu sehen, bevor wir uns dran wagen. Zur Transparenz, wir haben den Film uns auf Englisch angeguckt. Macht wahrscheinlich keinen großen Unterschied, aber wer weiß. Was waren denn deine ersten Gedanken? Ich meine, und wie lange ist es her, dass du ihn das letzte Mal gesehen hast?
Dr. No habe ich zuletzt vor vielleicht 3 Jahren gesehen. Ich habe den Film nochmal geschaut letzte Woche und ich fand ihn immer noch sehr unterhaltsam. Die Geschichte ist sehr unkompliziert und sehr einfach, aber ich finde vor allem Sean Connery in der Rolle des James Bond einfach richtig genial. Ich habe mir die DVD-Box von James Bond gegönnt, also diese 50 Jahre Jubiläumsausgabe, damals noch mit 24 Filmen drin. Und da gucke ich immer sehr gerne irgendeinen alten Bond-Film ja, zu Hause an.
Ja, ich glaube tatsächlich, dass das kann man durchaus sagen. Also Sean Connery war wohl ein absoluter Glücksfall. Ich weiß nicht, die anderen Namen, wie gesagt, Cary Grant hätte ich gesehen, aber jeder hätte wahrscheinlich die Rolle einfach völlig anders gespielt. Und das, ja, das, also ich meine, es prägt ja dann der erste Schauspieler, er ist noch erfolgreich, das prägt ja auch das Bild von Bond. So, also ja, passt. Finde ich auch, finde ich super. Bei mir ist es, ich weiß gar nicht, schon ein paar Jahre her gewesen, dass ich den Film gesehen habe. Ich hatte mir damals vom Arbeitskollegen tatsächlich wahrscheinlich exakt dieselbe Box ausgeliehen, die ich auch tatsächlich jetzt auch geschenkt bekommen habe. Tada! Danke nochmal, Caro. Und hatte ihn mir damals angeguckt und fand ihn gut und war jetzt, ich habe ihn nur einmal wieder angeguckt, über ein paar Sachen überrascht. Zum einen natürlich, wird dir vielleicht auch so gegangen sein, man guckt ganz anders drauf, wenn man so denkt, ich muss mir mal Notizen machen, wir machen einen Podcast. Was ist denn das und worum ist denn das und was hat denn das damit zu tun? Genau, also ich habe den Film ganz, ganz anders wahrgenommen. Ich kann mal damit anfangen und das ist richtig, richtig lustig. Über das Intro reden wir gleich, finde ich. Aber mir ist die allererste Szene, du hast es noch vor Augen. Das Intro läuft so aus, du siehst so die Schatten von den drei Männern, der vordere hat den Stock und sie laufen so die Straße lang und dann wechselt das in das Realbild, ja? Genau, diese drei blinden Männer, die dann weiterlaufen und weiterlaufen, die Musik läuft noch weiter, du, 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 du. Sie kommen so an und die Männer sind gar nicht blind und erschießen dann Strangeway, ja? Und ich so gedacht, warum, also auf einem Parkplatz, der leer ist, erschießen sie als Blinde getarnt den Typen. Warum laufen sie gefühlt eine Stunde durch die Stadt davor als Blinde? Weißt du, was ich meine? Es war so, also, hä? Das ist mir vorher nie aufgefallen, aber macht eigentlich gar keinen Sinn. Sie hätten da auch einfach, keine Ahnung, 10 Minuten vorher die Brillen aufsetzen können, sich auf diesen Parkplatz stellen und den Typen erschießen. Aber sie sind cool durch die Gegend gelaufen. Spannend.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das hat ein bisschen damit zu tun, mit dem Lied, was gespielt wird, während diese drei blinde Männer durch die Gegend laufen. Und zwar, da geht es ja auch um Blinde, in dem Fall Mäuse, die eine Katze jagen, die eine Ratte geschluckt hat. Also
Ernsthaft?
es ist ein sehr lustiger Text. Und das Lied läuft und wird eben über diese drei blinde Mäuse erzählt und dann laufen die halt durch die Gegend. Und ich glaube, damit man dieses Lied genießen kann, muss halt die Szene ein bisschen gedehnt werden, dass sie einfach laufen. So habe ich es mir gedacht und erklärt.
Das ist echt super, weil tatsächlich, ich habe überhaupt nicht auf den Text geachtet. Das ist ja spannend. Okay, dann ergibt es natürlich Sinn. Und was man natürlich zum Vorspann generell sagen muss, ich meine, die Vorspänne von James Bond sind natürlich genauso bekannt und eventuell beliebt wie viele andere Dinge aus dieser Serie. Und es ist tatsächlich auch direkt von Morris Binder, also der, der die meisten oder die legendärsten kreiert hat, der hat gleich den ersten gemacht. Aber wie das so ist bei einem ersten, der ist schon anders als die anderen, ne? Ja, zum einen tatsächlich wechseln sich zwei Songs ab. Das fand ich irritierend. Und ja, keine Frauen, das finde ich per se schon mal okay. Nur diese runden, ich weiß nicht, diesen Bildschirmschoner fand ich lustig. Aber tatsächlich, eine Frage, die ich mir im Vorspann echt gestellt habe, ich nehme mal an, ganz stark an, das ist Sean Connery in dem Gun Barrel, oder?
Nein.
Ha.
Tatsächlich nicht. Also bei den ersten zwei Bond-Filmen, die gedreht wurden, war sein Stuntman tatsächlich oder sein Double war derjenige, der eben die Waffe gehalten hat und oder durch dieses Barrel genau abgebildet wurde. Und erst beim dritten Film war es tatsächlich Connery.
Ah, okay. Siehst du, ich habe es extra jetzt nicht über eine Suchmaschine mir Wissen verschafft, sondern habe gedacht, sieht nicht so aus. Aber er trägt auch einen Hut, was mich generell irgendwie irritiert, dass er in diesem Film am Anfang einen Hut trägt. Aber gut, ja, gut zu wissen.
Ja, fand ich auch ein interessanter Fakt, weil ja, die haben erst anscheinend beim dritten Film oder nach dem zweiten Film gemerkt, wie diese Aufnahme an Bedeutung gewonnen hat, gell? Also das ist schon sehr prägendes, also durch dieses Barrel zu gucken und dann also die Art der Aufnahme und dann diese Silhouette ganz in Schwarz. Mit der Waffe sozusagen. Ich glaube, sie haben das erst hinterher gemerkt, dass das ja, gut ankommt und sich gut verkauft und deswegen den tatsächlichen Schauspieler dafür genommen.
Ja, und in der Zwischenzeit ist das ja eine der Sachen, die wirklich legendär sind. Die, glaube ich, habe ich mal gelesen, auch immer als einer der ersten Sachen gedreht werden bei James Bond. Also man wird dann, wenn feststeht, man wird es sozusagen, zumindest glaube ich, habe ich das bei, ich weiß es nicht mehr, war das Daniel Craig? Ich weiß nicht, irgendjemand, der Bond-Darsteller, hat ein Interview gegeben und es ging darum, die erste Szene war wirklich, wo er dann James Bond war, so für sich, genau diese Szene, langlaufen, Waffe ziehen, schießen. Finde ich spannend, dass das tatsächlich direkt im
Man
ersten
muss.
Film schon war.
Ja, man muss es können.
Ja, ich frage mich tatsächlich, ob beim Casting, ob das dann so ist. So, Entschuldigung, lauf mal hier lang und zieh die Waffe, Ziel auf uns so. Nee, nächster.
Wer weiß, vielleicht.
Ja. Ach so, ja, wir nehmen im 2025 auf und die Serie pausiert ja gerade. Vielleicht können wir das noch kurz erzählen. Amazon hat die Rechte gekauft. Es wird weitergehen, haben sie gesagt. Sie haben einen Regisseur verpflichtet. Das ist Denis Villeneuve, worüber ich mich sehr, sehr, sehr freue. Ich mag den Regisseur wirklich. Das war so, wow. Aber es gibt noch keinen neuen Darsteller. Es ist noch nicht festgelegt, zumindest Zeitpunkt dieser Aufnahme. Und vielleicht genau in diesem Moment läuft jemand einen Gang lang, dreht sich um, zieht eine Waffe und der Produzent sagt, nee, nächster.
Nächster.
Ja.
Ja, vielleicht ist es uns noch nicht bekannt, dass es einen neuen Bond gibt, aber wer weiß.
Wer weiß, genau, wer weiß. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich bin sehr gehypt, tatsächlich, wer es wird. Freue mich sehr.
Ich bin auch gespannt, wer der neue Bond-Darsteller sein wird und wie es sich macht oder sie vielleicht. Und ich denke, es bleibt ja nur abzuwarten, was daraus gemacht wird aus der Bond-Reihe, was und wie und mit wem eben. Schauen wir mal, was passiert.
Genau, schauen wir mal. Vielleicht gibt es dann noch 25 Spin-off-Serien und wer weiß, hoffen wir nicht. Ich hoffe tatsächlich, sie führen es weiter und nehmen elementare Dinge gar nicht raus, weil elementare Dinge, das ist der nächste Punkt, auf den ich zu sprechen komme, was ich faszinierend am ersten Teil fand, wie viel schon drinsteckt, dass sie dann praktisch einfach immer weitergeführt haben. Ne? Mal abgesehen von dem Vorspann, der dann natürlich ein bisschen ausgebaut wurde, aber das Gun Barrel ist ja schon sehr, sehr, sehr prägnant. Haben sie natürlich auch eine Szene genommen, die immer wieder vorkommt. Und ich glaube, die meisten warten auf zwei Sachen in einem neuen James-Bond-Film. Das ist, wann sagt er, mein Name ist Bond, James Bond? Und wann bestellt er den Wodka Martini? Ich glaube, das sind die zwei Sachen, auf die viele warten. Und die kommen schon im ersten vor. Und das fand ich tatsächlich auch sehr spannend, dass das schon beim ersten Film direkt genommen wird. Und wie ich gelesen habe, tatsächlich ist das vom Schauspiel her war es gar nicht so geplant. Also er sollte eigentlich laut Drehbuch sagen, mein Name ist James Bond. Und wie das so ist, weiß nicht, ob das Gerücht stimmt oder nicht, hat er, also Sean Connery, praktisch dann entschieden, wir machen das so. Bond, James Bond.
Ja, bei der Szene sitzt er am Kartentisch und er zündet sich eine Zigarette dabei an. Und so entsteht diese Pause. Er hat gedacht, dass es viel toller wäre, eben wenn er so ein bisschen eine Pause macht beim Nennen seines Namens und zündet sich halt die Zigarette nach dem Bond, James Bond.
Und tatsächlich, jetzt kommt meine Quizfrage. Ich habe es dir vorher schon off the record angekündigt. Ich werde eine Frage stellen. Ich nenne die Quizfrage. Ich sage dir aber nicht, was es ist. Das war vor einer Woche. Wahrscheinlich hast du seit einer Woche alle Fakten von James Bond gecheckt. Oh mein Gott, was kann er fragen? Aber tatsächlich, eigentlich wollte ich von dir wissen, weißt du, wie das Spiel funktioniert, das sie spielen? Also
Nee.
weißt du, wie es heißt und weißt du, wie es funktioniert?
Charmier de Fer oder irgendwie sowas, also
Das ist
irgendwas.
die Unterart, genau, die sie spielen, weil bei der Art, also bei der Art, die sie spielen, da wird praktisch, wechselt der Geber der Karten immer. Die nennt sich, ich habe es auch vergessen, Chemin de Fer, Fer de Chemin. Ja, also auf jeden Fall, das ist die Art, die sie spielen. Deswegen gibt es im Original auch diesen wunderbaren Wortwitz, den er macht, den ich schon wieder vergessen habe, aber dachte, aha, das ist ein Wortwitz. Leider habe ich, oh Gott, wir sind echt gut vorbereitet, oder? Also es gibt einen Wortwitz drüber, über diese Spielart, als er die Dame dann praktisch zur Tür begleitet und sagt, ich habe eigentlich jetzt gar keine Zeit mehr. Was dann passiert, ist die FSK 16-Variante. Das Spiel heißt Baccarat, also Baccarat. Und das Schöne ist tatsächlich, ich habe auch keine Ahnung bis vor einer Woche gehabt, wie dieses Spiel eigentlich funktioniert. Und ich weiß nicht, wie oft ich schon James Bond-Filme gesehen habe, in denen sie das spielen. Tatsächlich in Casino Royale, ne, mit Daniel Craig. Im Originalbuch spielt er das tatsächlich auch. Also er spielt nicht Poker. Das wurde ja dann nur übernommen. Oh Gott, ich spoiler schon für unsere Folge da. Also Spoiler für die nächste Folge, für die nächsten 24 Folgen. Genau, die spielen keinen Poker, die spielen immer nur dieses Kartenspiel. Und zwar ist es so, es gibt nur Nennwerte 2 bis 9. Und du darfst, warte mal, zwei Karten werden ausgereicht. Und es geht darum, du musst so nah wie möglich an 9 kommen. Chemin de Fer, Chemin de Fer heißt die Variante. Jetzt habe ich es hier gerade gesehen. Weil ich habe mich nämlich dasselbe gefragt beim Schauen. Die spielen das so oft in den Filmen und ich hatte überhaupt keine Ahnung. Ich dachte, das ist irgendwie so. Dass du, genau, es war schon klar, man muss irgendwie an eine bestimmte Zahl kommen, aber ich weiß nicht wie, ich weiß irgendwie immer noch nicht wie, aber die Karten haben eben andere, nee, die Nummern sind gleich, ne? Logischerweise, 2 bis 9 ist der Nennwert. Tada. Und Bube, Dame, König zählen 10 Punkte. Das heißt, Ass ist ein Punkt. Jetzt haben wir es, oder? Zack, zack. Hat jeder verstanden, was ich
Jetzt
meine?
können wir uns
Wahrscheinlich
an den
nicht.
Tisch setzen und anfangen zu spielen.
Ja. Genau, dann, warte, dann spiele ich aber die Frau und du James Bond. Wir müssen
Ah,
mal Tradition brechen.
bei der Szene Ist mir aufgefallen, dass dieses Bond, James Bond, nachgemacht wird. Und zwar von der Dame, die da auch mitgespielt hat. Sie stellt sich so vor, und zwar sagt sie Trench, Sylvia Trench. Und dann sagt Bond, James Bond. Also, das fand ich, ja, ist mir einfach aufgefallen.
Okay, wieder was, was mir nicht aufgefallen ist. Ich habe das Gefühl, ich werde nach dieser Folge sofort den Film nochmal angucken. Noch legendäre Momente natürlich. Die Rolle, die dann Ursula Andress spielt, Honey Rider, ist dann auch so ein klassisches Element in den Filmen geworden. Also die Bond-Girls, es ist schlimm genug, sie so zu nennen. Ist ja dann auch so eine Art Markenzeichen dieses Films geworden. Also nicht dieses Films, sondern tatsächlich der kompletten Reihe. Und sie war die erste, und aber das weißt du wahrscheinlich auch, ne? Im Original tatsächlich ist sie synchronisiert worden. Es ist nicht
Ja.
ihre Originalstimme.
Ja, habe ich gelesen, ja, und war ein bisschen enttäuscht. Weil, also warum?
Ja, die Produzenten haben wohl entschieden, ihr Schweizer Akzent ist zu stark, das Englisch zu schlecht, dann machen wir das. Da gibt es ja, glaube ich, in der Geschichte der Synchronisationen und der Filme ganz, ganz viele Beispiele leider. Also ich glaube, 60er, 70er war einfach eine Phase, wo man das sehr, sehr oft gemacht hat.
Ja, Dr. No wurde auch synchronisiert, habe ich auch gelesen.
Und legendär natürlich auch die Szene, ich glaube, wenn man James Bond Dr. No bei einer Suchmaschine eingibt, dann wird wahrscheinlich sehr, sehr oft Bikini als Treffer auftauchen. Es gibt ja diese Szene, und das muss ich kurz erzählen. Ich hatte das so wirklich in Erinnerung, legendär, sie trägt einen weißen Bikini, sie kommt aus dem Wasser raus und gefühlt in Zeitlupe, in Nahaufnahme, tropft Wasser. Von ihrem Körper, und dann sehe ich den Film und es ist eine relativ weite Einstellung. Sie ist relativ weit weg. Klar, sie kommt aus dem Wasser, aber ich weiß nicht, ich hatte das Gefühl in meinem Kopf, das ist irgendwie legendärer, als dass es auf mich am Ende gewirkt hat.
Ja, das kann ich verstehen. Ja, es war halt wahrscheinlich was ganz Neues, gell? Eine Frau in Bikini und in einem weißen Bikini einfach aus dem Wasser steigen lassen, bei so einem, was nenne ich mal, Actionfilm. Ja, diese Erinnerung, die man sich dann selbst aufgebaut hat um diese Szene, die täuscht ein bisschen. Es war ein legendärer Moment, aber so, sagen wir mal, so richtig krass ist dieser Moment in dem Film selbst ja gar nicht, gell?
Nee, genau, tatsächlich. Ne? Es ist relativ schnell vorbei. Der Fokus des Films, glaube ich, liegt aber bei der Szene auch mehr bei James Bond, der sich so lässig an den Baum lehnt und dann anfängt zu singen. Also ich wette, in allen Köpfen Drehbuchvarianten war nicht vorgesehen, dass das die legendäre Szene des Films werden sollte.
Wahrscheinlich, ja.
Genau, und was ich auch sehr faszinierend finde, auch gleich im ersten Film, was sie dann immer wieder ausgebaut und weitergebaut haben, ist, der Bösewicht muss irgendwie so eine Höhle oder so ein Riesenbunker oder irgendwas haben, das man zerstören kann. Das war auch so, okay, er hat eine Insel, da steht dieses komische Ding und ja, dann, okay, es ist ein Atomreaktor, der explodiert, okay.
Ja, und der Bösewicht muss irgendwie ein besonderes Merkmal haben. In diesem Fall sind es die Hände bei ihm, die durch einen Unfall eben ja wahrscheinlich nicht mehr vorhanden sind, und er hat so so richtig ja Ersatzhände, die schwarz sind und ziemlich ja viel Kraft ausüben können. Und das finde ich ist etwas, was, wenn man genauer hinguckt bei den Bösewichten von James Bond, dass die haben immer irgendwas Besonderes, gell, an sich.
Das stimmt, das stimmt. Das haben sie dann auch übernommen. Ich glaube, im Roman. Ich habe ihn nicht gelesen, du hast ihn wahrscheinlich auch nicht gelesen, ne? Den Original James Bond Jack Dr. No Roman.
Nee, habe ich nicht.
Nee. Genau. Ich glaube, das ist ein Tick anders geregelt. Zumindest stirbt er anders, aber habe ich gelesen. Genau, im Film fällt er ja. Ach so, übrigens an alle Zuhörenden. Wir spoilern natürlich hier. Wir werden jetzt nicht sagen, oh mein Gott, wir erzählen nicht, dass der Bösewicht gestorben ist. Er stirbt. Ich glaube, jedes Mal. genau, diesmal fällt er in kochendes radioaktives Wasser. Und die Metallhände, das ist, finde ich, auch tatsächlich eine für den Film harte Szene, weil er sich ja versucht zu retten und dann mit seinen Händen, mit denen er vorher noch so eine Statue zerquetscht hat, um zu sagen, ich bin voll stark, kann er sich nicht festhalten. Das fand ich tatsächlich, fand ich gut, fand ich richtig gut. Genau, und ich lese gerade hier, er wird von einer Lawine begraben im Original.
Oh, okay.
Oh, eine Lawine von Vogelmist.
Im Ernst?
Ja, steht
Von
hier. Ich weiß nicht,
Vogelmist?
wie sehr das Internet da lügen kann, aber ja, eine Lawine von Vogelmist, in Klammer Guano. Also, jetzt, wo ich das so lese, ich glaube, das hätte ich aber auch gerne im Film gesehen, muss ich sagen. Also, wenn
Erstickt
eine.
an der Scheiße.
Ja, wahrscheinlich. Also, ich weiß auch nicht, wo diese Lawine von Vogelmist herkommt. Also, ich, wie gesagt, habe das Buch nicht gelesen. Ich weiß nicht, ob irgendwann so im Laufe des Buches beschrieben wird. Links neben dem Kernreaktor liegt übrigens eine große, große Menge Guano. Ich weiß es leider nicht. Ah. Vielleicht müssen wir jetzt alle das Buch lesen, um rauszufinden, warum er von einer Lawine Guano getötet wird.
Ja, in dem Buch, also nur um zur legendären Szene zurückzukommen, von Ursula Andress in ihrem weißen Bikini, in dem Buch steigt dieses Bond-Girl, wie wir sie genannt haben jetzt mittlerweile, steigt aus dem Wasser nackt und hat nach Muscheln gesucht und hat einfach was in der Hand und damit bedeckt sie sich so ein bisschen.
Ah, na okay, ich glaube, 1962 war das nicht machbar, tatsächlich. Ich glaube,
Genau.
das wäre durch keine Zensur gelaufen.
Genau, das war das Problem und deswegen hat sie dann diesen Bikini, diesen weißen Bikini getragen, der dann durch die Decke gegangen ist. Also die Bikini-Verkäufe sind durch die Decke gegangen und dieser weiße Bikini, den Ursula Andress getragen hatte, der wurde irgendwann versteigert für über, keine Ahnung, 40.000 Dollar oder was auch immer.
Mache ich keine Witze über getragene Unterwäsche. Okay. Jedem Fan sein Artikel, den er braucht. Ich habe es für einen Freund gekauft. Ja, sehr schön. Was auch auftaucht, ist natürlich Felix Leiter, CIA-Agent, der immer mal wieder auftaucht, und jedes Mal, glaube ich, einen anderen Darsteller hat. Diesmal. Der Darsteller heißt Jack Lord. Ich glaube, ich habe noch gar nicht vorgelesen. Natürlich, James Bond wird gespielt von Sean Connery. Honey Rider hatten wir schon, Ursula Andress. Dr. No, Joseph Wiseman. Bonds Chef M wird von Bernard Lee gesprochen auch, aber gespielt. Der spielt tatsächlich sehr, sehr oft mit. Ne? Und Miss Moneypenny ist auch direkt dabei und lange dabei. Lewis Maxwell hat die ja bis in die 90er gespielt. Die Sekretärin, die immer mit James Bond flirtet. Auch das ist etwas, was sie dann durchgezogen haben. Und was ich eben, glaube ich, richtig, was ich glaube, nein, es ist so, was ich gut finde an dieser Serie, ist genau das, dass sie so manche Sachen einfach behalten haben. Ne? Es ist immer dieses Flirten zwischen Moneypenny und James Bond. Er bestellt eben seinen Wodka Martini. Er sagt den Namen so. Das finde ich tatsächlich, ich finde es schön, so diese wiederkehrenden Momente in James Bond-Filmen. Ja, also generell muss ich sagen, er hat mir gefallen, Dr. No. Er hat mir jetzt auch beim Wiederschauen gefallen. Man merkt aber dem Film auch an, was jetzt nicht schlecht sein muss, aber ich finde, man merkt dem Film schon an, er wirkt im Vergleich zu den anderen Filmen, die danach ihm kommen, schon ein bisschen einfach. Weißt du, was ich meine? Also die Story ist recht simpel. Und ich mach mal ein Beispiel mit was. In jedem Film gefühlt größer wird, ist natürlich die Rolle des Waffenmeisters, der diesmal tatsächlich nicht Q heißt, wie in den Filmen danach, sondern, warte, ich habe es rausgeschrieben, Major Boothroyd. Bin ich mal sicher, ob das tatsächlich im Film genannt wird. Also im Film sagt er, glaube ich, nur. Ach, ja, genau, Armor. Und dann kommt der Typ rein und reicht ihm einfach eine Walther PPK und sagt, die Beretta bitte nicht. Und dann kommt noch ein Geigenzähler. So, in den anderen Filmen ist es ja dann irgendwann so, hier, ich habe dieses Auto, das 25.000 Double Feature Super Sachen, wenn sie hier drücken, explodiert alles hat. Und hier ist es einfach so, ja, hier haben sie eine neue Waffe. Viel Spaß. Genau, also er ist da, aber er ist eben, weiß ich nicht, noch so unrund. Und trotzdem funktioniert der Film, ne? Du guckst ihn dir an und denkst, hey, ja, auch die Story an sich, ne? Hey, da verschwindet jemand, wir fahren da mal hin, oh, ich werde ein bisschen angegriffen, so, oh, da ist eine Insel, da fahren wir mal hin, sehr schön, oh, da ist der Bösewicht, alles klar. Wobei, wenn ich das so hintereinander, ich glaube, so ungefähr ist jeder Film, oder? Ist die Story wirklich, wirklich anders in den Filmen?
Ja. Also ich glaube, es gibt in den, sagen wir, in den neueren Bond-Filmen mehr Verstrickungen, aber die Grundgeschichte ist immer dieselbe, kann man sagen, oder?
Eigentlich schon, ja. Eigentlich schon,
Und
tatsächlich.
es gibt immer einen Bösewicht, es gibt immer irgendwas zu retten, es gibt immer ein Mädchen oder Frau, die irgendwie, ja, eine besondere Rolle spielt bei Bond und ja, es werden Autos zerstört und es explodiert ganz viel und ja.
Genau, aber das, was du aufzählst, ist in diesem Film eben alles reduziert. Ich meine, klar, es ist der erste und man baut dann aus, wenn man feststellt, oh, das kommt an, das machen wir größer, das größer, weiter, schneller. Auch zum Beispiel tatsächlich, James Bond fährt hier kein eigenes Auto. Er fährt einen Mietwagen.
Ja, genau.
James Bond fährt Mietwagen.
Aber das
ja.
finde ich umso sympathischer, dass er so nicht abgehoben ist. Also der Bond ist eben ein Normalo noch, aber ein Agent halt.
Genau. Zwei Dinge, die tatsächlich, die ich auffallend in dem Film fand, ist, also negativ auffallend, ist natürlich, wie gesagt, die Bond-Girls an sich, dass man sie schon so nennt und dass die Rollen immer relativ gleich sind. Schade ist hier auch so, aber auch generell das Frauenbild. Ne? Es gibt so ein paar Szenen, zum Beispiel die Frauen der Rezeption, die jedes Mal gefühlt dahinschmelzt, wenn James Bond oder Sean Connery vor ihr steht. Weißt du, was ich meine? Hast du die Szenen zufällig im Auge? Die ist zweimal,
Ja,
genau, und die sind so
wo sie
inszeniert so.
ihr den die Schlüssel für den Wagen oder ihm sagt, wo der Wagen, dass sein Wagen da steht, sein
Genau, und ihm
Mietwagen.
noch hinterherguckt und gefühlt sabbert. So, ja, okay, ja. Würde man heute wahrscheinlich nicht mehr ganz so drehen, aber richtig schlimm fand ich tatsächlich. Es gibt ja noch den Einheimischen, der der CIA hilft, der dann Bond hilft, Quirrell, der wie so ein Angestellter, so ein Hausangestellter, ich will jetzt nicht Sklave sagen, aber behandelt wird in diesem Film von James Bond. Ne? So, die sind auf dieser Insel, sie versuchen zu fliehen und er sagt ihm, hol mal meine Schuhe. Ich dachte so, was? Hat der wirklich gesagt, hol mir die Schuhe? Und das macht er zwei, dreimal im Film. So dieses, hier, bedien mich mal.
Kommandieren, ja.
Ja, genau. Aber auch so Kleinigkeiten. Also wirklich, hol mir die Schuhe. Ich bitte dich, wer hat denn diesen Satz reingeschrieben? Und warum? So, hol mir die Schuhe. Also, boah, da hat sich wirklich, oh, da hat sich viel in mir bewegt, was ich nicht hätte bewegen sollen.
Ich habe mich gefragt, ob das in dem Buch so tatsächlich vorkommt. Also ob das wirklich eins zu eins übernommen wurde vom Buch. Also der andere, der Barbesitzer auch da am Hafen, Possefeller, der wird auch einfach nur herumkommandiert sozusagen. Mach dies, hol jenes, ruf da an.
Das stimmt, ne? So, stimmt. Du hast vollkommen recht, ne? In der Szene in der Bar wird er auch nur von James Bond hin und her gerufen. Jetzt muss man natürlich sagen, für all die zwei Menschen, die uns hören und den Podcast, Quatsch, und den Film noch nicht gesehen haben, das sind die zwei schwarzen Figuren in diesem Film, ne? Und das macht's eben so schlimm, weil du siehst so, okay, also warum muss die schwarze Person jetzt die Schuhe holen? Warum muss der Besitzer der Bar, der zwar schwarz ist, aber es ist seine Bar, hinter der Fotografin herrennen, ne? Und du bleibst sitzen und sagst, hol mir die Fotografin. Ja, also ich hoffe einfach mal, heutzutage würde das nicht mehr so gedreht werden. Ich befürchte einfach, dass das war der damalige Ton. Rollen, die dann so gedreht und besetzt wurden. Wie gesagt, ich hoffe allen, die die Filme im Jahr 2025 sehen, ist das auch aufgestoßen und man sagt, ah, okay, ja. Also James Bond hat auch nicht so schöne Seiten. In der deutschen Synchro zum Beispiel ist es ja so, hier geht es gleich um Spectre im Original. Ne? Also er sagt auch gleich hier, Dr. No, hier. Ich hatte überlegt, so sie schienen mir eine coole Socke zu sein. Wie wäre es, wenn sie bei uns eintreten? Aber sie sind einfach nur ein Arsch. Also nein. Im Deutschen komischerweise hat sich die Synchro lange drum gedrückt, das Ding Spectre zu nennen. Also in dem Film heißt das, glaube ich, Phantom. In anderen Filmen wird das nochmal anders genannt. Das ist sehr merkwürdig. Also wenn du die Filme auf Deutsch anguckst, dann klingt das wie drei verschiedene Organisationen, die James Bond bekämpft? So, ah, du bist gar nicht bei Phantom, du bist bei, ich hab's vergessen, aber wir werden es, glaube ich, demnächst hören, sehen, weil im zweiten oder im dritten heißt das schon wieder anders. Im Original sagt Dr. No ja, er hatte einen deutschen Vater und eine chinesische Mutter. In der deutschen Synchro hatte er, glaube ich, einen norwegischen Vater, dänischen Vater. Und eine chinesische Mutter, da hat man irgendwie in der deutschen Synchro tatsächlich, haben sich deutsche Synchronisatoren lange dagegen geweigert, Deutsch als wir sind die Bösen anzuerkennen. Ganz großes Beispiel, falls wir jemals nach James Bond die Reihe von Stirb langsam besprechen. Auch da tatsächlich die deutschen Terroristen im Original und im deutschen synchronisiert sind es auch die bösen Norweger. Ich glaube, wir mögen Norweger nicht. Stimmt, vielleicht hatten wir gar keine Probleme damit, die Bösen darzustellen. Vielleicht war das einfach über Jahre hinweg. Und wir decken es hier auf. Das ist der Podcast, der alles aufdeckt, der die Wahrheit aufdeckt. Die deutschen SynchronisatorInnen mögen norwegische Menschen nicht. Deswegen sind die Norweger bei uns immer die Bösen.
Genau.
Ja, hast du eigentlich mal einen Film auf Deutsch gesehen? Also du hast ja wahrscheinlich alles immer auf Englisch gesehen, oder?
Ja. Nee, ich habe nee, keinen einzigen, glaube ich, auf Deutsch gesehen.
Das musst du mal nachholen. Das ist bestimmt ein totales Highlight.
Ins Negative vielleicht.
Ja,
Nee,
schwer zu sagen.
es hat nichts mit, also es hat nicht mit der Synchronisierung zu tun oder mit James Bond an sich oder wie auch immer. Ich bin es gewohnt, einfach mal die, ja, einfach original die Sprache zu hören und hab's auch gerne zu wissen, wie die Leute klingen und sich anhören. Deswegen war ich ja auch total überrascht und schockiert über diese Tatsache, dass eben Ursula Andress irgendwie da ja nicht ihre eigene Stimme spielen durfte. Ja, genau. Also ich schaue mir immer Filme und Serien in Originalsprache an.
Ja, also in der Zwischenzeit mache ich das auch. Ich bin tatsächlich ein Tick älter und in Deutschland aufgewachsen. Insofern absolutes Fernsehkind und habe natürlich wahnsinnig viel auf Deutsch gesehen, synchronisiert. Genau, tatsächlich ist es auch so, der Synchronsprecher von Sean Connery im ersten Teil durfte ihn nur dort sprechen. Ab Teil 2 hört man im Deutschen eine andere Stimme, die dann aber auch geblieben ist. Also tatsächlich bis Ende Sean Connery als James Bond.
Okay.
Warum tatsächlich, weiß ich jetzt gar nicht, warum nochmal gewechselt wurde, aber ja, ist gewechselt worden. Sowas mag ich ja gar nicht. Das ist tatsächlich, deswegen ist
Der
Synchro immer auch ein
Nachteil, ja.
bisschen. Genau, wenn dann die Stimme wechselt, dann bin ich schon so, nicht gut.
Ja, oder umgekehrt. Ich meine, ich habe tatsächlich auch andere Filme auf Deutsch gesehen. Wenn die Stimmen, die du kennst von einem Schauspieler oder Person, plötzlich woanders auch anzutreffen sind, also bei einem anderen Schauspieler oder bei einer anderen Person, das ist ja auch so ein bisschen, ja, fand ich das erste Mal war es für mich so total seltsam. Ich dachte, hä, das bist du doch nicht.
Ja, Das ist das eine. Und das zweite ist, oft wird oder lange Zeit, glaube ich, wurde eher nach Aussehen gecastet, die Stimme. Das heißt, wenn du einen großen Mann hattest, wurde oft eine tiefe Stimme gesetzt. Egal, ob der jetzt im Original eine fiepsige Stimme hatte. Du hast in der deutschen Synchro groß, dunkle Stimme. Das ist dann natürlich auch, also ich habe, wie gesagt, irgendwann Filme gesehen, wo ich dachte, oh mein Gott, wie klingt denn deine Stimme im Original? Also wirklich so schockiert. Das passt überhaupt nicht, das kann doch gar nicht sein. Der hat doch so eine tiefe Stimme. Ja, das ist dann auch der andere Nachteil an Synchronisation. Noch irgendwas zu besprechen zu diesem Film, außer dass wir ihn total, eigentlich total mögen und dass das ein guter Start ist, weil ich, wie gesagt, ich meine, es muss ja ein Erfolg gewesen sein, ne? Ich meine, der Film, stell dir mal vor, der wäre der totale Müll gewesen und danach wäre ja keiner mehr ins Kino gegangen, hätte gesagt, super, ich freue mich auf Teil 2.
Genau, es wäre überhaupt kein Teil 2 produziert worden, wenn der ein Flop gewesen wäre. Und das war er ja nicht, also der Film war ein Riesenerfolg und ich finde ihn immer noch super. Ich finde, ja, man muss ihn halt in den Kontext sehen, wo er gedreht wurde. Also ja, dafür ist der richtig toll, finde ich. Also der ist unterhaltsam, lustig, da gibt's ja. Da ist tatsächlich eine kurze kleine Geschichte bei der ganzen Sache und ich finde es ja einfach gut.
Ja, Produktionsbudget war übrigens 1 Million US-Dollar, was 1962 auch schon recht wenig war. Ich dachte, das ist wahrscheinlich doch ein bisschen mehr, aber das Studio tatsächlich war so semi-gehypt, würde ich mal sagen, heutzutage. Also 1 Million ist schon wenig. Und ich finde dafür auch, was das Setting anbelangt, ne? Ich meine, ich mache mich jetzt immer ein bisschen lustig drüber, dass die Bösewichte immer so Riesenbauten haben. Aber das sieht schon teilweise cool aus. Also teilweise auch nicht, weil man schon sieht, wenn sie durch diese Gänge am Schluss rennen, sieht das schon so aus wie, bitte nicht an die Wand lehnen, die könnte umfallen. Aber so die Grundidee und was daraus gemacht wurde, also auch vom Stil her tatsächlich, hat mir der Film überraschend gut wiedergefallen.
Mir auch. Also der hat mir schon vom ersten Mal, wo ich ihn gesehen habe, wo ich mich daran erinnern kann, sehr gut gefallen und ich fand ihn jetzt immer noch gut. Wie wir schon angesprochen haben, kann man ja an der einen oder anderen Sache ein bisschen was aussetzen oder kritisieren sozusagen. Aber insgesamt ist es ein guter Film für 1962, auf jeden Fall ein richtig guter Film.
Ja, sehe ich auch so. Und genau, tatsächlich, Unterschied zum Buch ist noch, Strange Ways und Quarrel tauchen ja hier sozusagen zum ersten Mal auf, weil es ja der erste Kinofilm ist, ne? In den Büchern kennt man die schon. Also wenn man die Bücher in der Reihenfolge liest, dann tauchen die vorher schon auf. Weswegen es einen James-Bond-Film geben wird, in dem die Figur eigentlich nochmal auftaucht, vom Ablauf her, aber da ist es sein Sohn. Da taucht Quarrel Junior auf. Besprechen wir dann, wenn es soweit ist. Aber tatsächlich, weil das Buch sozusagen vorher war, die Rolle von Strange Ways haben sie ganz rausgeschnitten für den Film, rausgeschrieben für den Film, aber da haben sie sozusagen seinen Sohn eingebaut. Das fand ich tatsächlich auch sehr lustig. Und apropos erster Kinofilm, ne, was du mir erzählt hast, was ich, glaube ich, irgendwann mal gelesen hatte, aber über all die Jahre, man wird ja alt und vergesslich, völlig vergessen hatte, dass es ja nicht die erste James-Bond-Verfilmung ist.
So ist es, Micha. Die erste James-Bond-Verfilmung im Sinne eines Films war Casino Royale und zwar im Jahr 1954. Dieser Film war nur ein Fernsehfilm und war als, ich glaube, dritte Folge von einer Serie oder in eine Serie aufgenommen worden, und zwar Climax hieß, glaube ich, die Serie. Und Barry Nilsson hat damals James Bond gespielt. Ja, der Film ging keine 50 Minuten, glaube ich. Aber das war der allererste James Bond-Film.
Also tatsächlich, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ich finde es super interessant, wenn wir den irgendwo ausgraben könnten und uns angucken, weil wir müssen ja, also wir haben ja vor, das kann man ja jetzt schon erzählen, neben jede Folge wird ein Film behandeln, den wir uns dann angucken, chronologisch natürlich. Das heißt, das nächste Mal werden wir über Liebesgrüße aus Moskau sprechen. Haben wir ja noch so ein paar Specials geplant. Wir wollen irgendwann über die Musik reden. Aber ich finde, wir sollten auch versuchen, über all diese Drumherum-Filme zu reden. Also unter anderem jetzt diesen Casino Royale. Dann gibt es ja noch diese Bond-Verarsche, die, glaube ich, auch Casino Royale heißt. Kann das sein? Mit Peter Sellers. Und dann bleibt natürlich zu klären, gehört, sagt niemals nie, mit dem 102-jährigen Sean Connery zur James-Bond-Reihe oder nicht?
Würde ich sagen, umstritten. Ja, also viele haben sich so positioniert, dass das nicht zur Reihe gehört, aber es ist nun mal ein James Bond-Film und mit Sean Connery und ja.
Also, wir haben hier kein Bild und wir sitzen nicht im selben Raum. Also, insofern hast du nicht gesehen, als du gesagt hast, das haben sich Leute positioniert, wie ich eifrig genickt habe. Ich bin tatsächlich die Fraktion, der gehört nicht dazu. Also, tatsächlich, ich weiß nicht warum. Ich bin, also, zum einen glaube ich, liegt das daran, aber das könnten wir vielleicht besprechen, wenn wir dran sind. Aber ich glaube, es liegt auch daran, dass sie einfach nochmal einen Film verfilmt haben. Also, das fand ich irgendwie ganz schön affig, schon damals. Und natürlich der 60-jährige Sean Connery, der die 20-jährige Kim Basinger verführt. Ah, auch darüber werden wir noch ein paar Mal reden in den nächsten Folgen, dass
Ja, das bleibt nicht aus.
die Frauen, egal welchem Bond wir begegnen, die Frauen irgendwie 20 sind und James Bond irgendwie selten 20 ist. Das tatsächlich ist in diesem Film auch noch alterstechnisch kein Problem. Sowohl Ursula Andress wie auch die Darstellerin, deren Name ich tatsächlich gerade nicht vor Ort habe, aber die James Bond dazu gezwungen hat, zu sagen: Bond, James Bond. Sylvia Trench, da ist sie. Eunice Gason heißt die Darstellerin.
Genau.
Genau. Beide sind alterstechnisch in der Kategorie von Sean Connery, der bei Drehbeginn 31 Jahre war. Also insofern, hier sind wir noch auf einer
Auf
Seite, wo ich
demselben
sagen
Level.
kann: Ja, genau. Puh, das ist okay. Es wird im nächsten Film, und das ist mal der Spoiler und die Überleitung zur nächsten Folge, es wird im nächsten Film, glaube ich, ein bisschen anders sein. Aber nur ein
Ja, das kann
bisschen.
man so sagen.
Ja. Vor allen Dingen, und das ist aber das Schöne, im nächsten Film, es gibt tatsächlich mal eine Frau als böse Wichtin. Das finde ich super.
Aber verrate nicht zu so viel, weil das kommt erst noch.
Genau, das ist die nächste Folge. Und insofern, Caro, wenn du nichts mehr zu Dr. No zu sagen hast.
Nein, ich habe erstmal nichts mehr hinzuzufügen und bedanke mich für ja, ein super tolles Gespräch mit dir.
Geht mir genauso, vielen Dank.
Und wir freuen uns auf die nächste Folge.
Genau, die wird. Naja, also so der Plan in 2 Wochen erscheinen. Ich meine, wenn ihr in 15 Jahren diesen Podcast hört, werdet ihr alle Folgen wahrscheinlich irgendwo finden und hoffentlich hintereinander hören, weil ihr gedacht habt, boah, die zwei, das finde ich voll sympathisch und das muss ich mir unbedingt noch ein paar Mal anhören. Insofern, von unserer Seite war es das. Wir hören uns in der nächsten Folge und ich bin sicher, wir hören uns. Ich muss noch mal meine Stimme ein bisschen tiefer machen, dass auch klar ist. Wir hören uns nächste Woche. In 2 Wochen. Ist ja gar nicht nächste Woche. Wir hören uns praktisch. Ihr ladet sofort die nächste Folge runter, wenn sie da ist. Machen wir es so. Gut, Caro, ich danke für das Gespräch. Ich freue mich schon auf Liebesgrüße aus Moskau, mit dir darüber zu reden, wie du den Film gefunden hast.
Und
Und
ich freue mich auch, Micha. Bis dann.
bis dann. Ciao.
Tschüss.